Wie lässt sich die Institution der Sklaverei mit einem moralisch vollkommenen Gott vereinbaren? Viele Christen stehen am Sonntagmorgen in ihrem Gottesdienst, singen von einem Gott, der sie frei macht und stoßen dann in ihrer Bibellese gleichzeitig auf Passagen, in denen Gott Sklaverei zu befürworten scheint. Wie können wir als Christinnen und Christen damit umgehen? Und was lässt sich dazu sagen, auch dort, wo Skeptiker diesen Punkt vorbringen und sagen, mit so einem Gott möchte ich nichts zu tun haben. Über herausfordernde Fragen wie diese wollen wir heute sprechen, Sklaverei im Alten Testament. Und dazu haben wir wieder Professor Dr. Benjamin Kirchhöhr von der STH Basel zu Gast. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen.
Dankeschön.
Möchten Sie vielleicht ein bisschen was zu sich und Ihrem Hintergrund sagen, vielleicht auch gerade welchen Bezug Sie zu der Thematik von heute haben?
Ja, ich bin Professor für Altes Testament an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule in Basel. Ich habe meine Doktorarbeit geschrieben über die Gesetze des Pentateuch, der Mosebücher. Und bin da vor allem Themen nachgegangen, die an verschiedenen Orten vorkommen und wiederholt werden. Und eines der bekanntesten Themen, das kommt dreimal vor, ist das Thema der Sklavenfreilassung. Das kommt in 2. Mose 21, in 3. Mose 25 und in 5. Mose 15 gleich dreimal vor. Und ich habe das untersucht, halt auch, wie hängen diese drei Texte zusammen, widersprechen die sich und so weiter. Und dadurch habe ich mich auch mit dem Thema der Sklaverei etwas befasst. Ja, und dazu auch, also abgesehen von meiner Dissertation, noch zwei, drei Aufsätze auch geschrieben, wo es unter anderem, also spielt eben auch eine Rolle zu fragen, was ist überhaupt Sklaverei, um welche Formen der Sklaverei geht es und so weiter. Das ist so ein bisschen das, was mich mit dem Thema verbindet.
Ja, um da mal direkt einzusteigen, und ich will heute da auch wirklich die harten Fragen stellen, wie sie sich manchen eben selber so stellen oder wie sie an uns als Christen gerichtet werden. Hätte ein vollkommener Gott Sklaverei nicht vollständig abschaffen müssen? Also man findet Sklaverei ja nicht nur bei den Israeliten, aber eben auch und gleichzeitig. Es sollte ja der Pentateuch, so sollten ja die Gesetze, die wir in der Tora finden, einen vollkommenen Maßstab abbilden, an dem andere Menschen sich orientieren können oder nicht. Also so mal die Frage gestellt, wenn die Gesetze der Tora lebensdienlich sein sollten, wenn die Gesetze der Tora auch Gottes vollkommenen moralischen Willen widerspiegeln sollten, wie kann es sein, dass er Sklaverei dort in irgendeiner Form weiter eine Daseinsberechtigung gibt?
Versuche mal von zwei Seiten an die Frage heranzugehen. Das erste ist natürlich, das Gesetz im Pentateuch, das kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern es beginnt mit der Befreiung von Israel aus der Sklaverei in Ägypten. Also das Grundthema ist tatsächlich die Befreiung aus der Sklaverei. Dort haben sie die Erfahrung gemacht, wie es ist, vom Pharao unterworfen zu sein und dann eben auch immer härter zur Arbeit gedrängt zu werden und auch unter eben menschenverachtenden und menschenrechtswidrigen, würde man jetzt anachronistisch sagen, Umständen arbeiten zu müssen. Und die Tora soll davon Freiheit geben. So beginnen auch die 10 Gebote ja nicht mit du sollst und du sollst nicht, sondern ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft oder der Sklaverei befreit habe. Und jetzt, also die 10 Gebote, die sind ja eigentlich, so wie ich sie verstehe, nicht Gesetz, sondern ich vergleiche das gerne mit uns heute. Wir haben eine Verfassung und wir haben ein Gesetz. Und die Verfassung, die benennt im Grunde die Normen, nach denen gehandelt werden muss, ohne aber ein Strafmaß oder so. Also du sollst keine anderen Götter haben. Das heißt ja nicht, was, wenn ich trotzdem habe, oder du sollst nicht stehlen, du sollst nicht morden. Was, wenn ich es trotzdem tue? Was ist überhaupt Mord? Was ist mit Militär und so weiter, das muss dann in ein Gesetz gegossen werden, das konkreter wird und sagt, was ist genau darunter zu verstehen und in welchem Fall wird es wie praktiziert. Und die 10 Gebote, die finden wir in 2. Mose 20 und dann in 2. Mose 21, das beginnt mit, dies sind die Rechtsbestimmungen, und was dann kommt, ist eigentlich das Gesetz, das expliziert für das Leben Israels, was jetzt die 10 Gebote im Konkreten heißen. Und dieses Gesetz beginnt 2. Mose 21, 2 bis 11 mit der Sklavenfreilassung, noch bevor das Töten, wenn jemanden tötet, kommt das Thema der Sklavenfreilassung. Und dort heißt es, wenn man einen hebräischen Sklaven hat, dann soll man ihn, also soll er 6 Jahre dienen und im 7. soll man ihn frei lassen. Das heißt, was dort das als Grundanliegen formuliert ist, ist, also man muss vielleicht 2 Eingrenzungen machen. Ja, es gibt so etwas wie Sklaverei, aber sie soll nicht lebenslang sein, sondern soll auf 6 Jahre begrenzt sein. Und zweitens, diese Begrenzung wird dort für den hebräischen Sklaven formuliert. Das heißt, wer Anteil hat am Gottesvolk in gewissem Sinne. Das ist mal das eine. Also man hat schon die Stoßrichtung Befreiung aus der Sklaverei, nicht die komplette Abschaffung, aber die Stoßrichtung ist von Anfang an da. Und das Zweite ist, dass man überhaupt sich mal überlegen muss, was ist überhaupt gemeint mit Sklaverei. Das hebräische Wort, das da steht für Sklave, das heißt Eved, und das kommt vom Verb Avad. Das Verb Avad bedeutet in seiner primären Bedeutung arbeiten. Also nicht nur Sklaven, jeder, der arbeitet, tut das. Also eine ganz wörtliche Übersetzung könnte eigentlich statt Sklave, könnte Arbeiter sein. Das Wort wird zum ersten Mal gebraucht in 1. Mose 2, wo es heißt, Gott schuf Adam und er setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre, und für bebauen steht Avad, also damit er da arbeite. Oder man könnte auch, also es hat auch noch den Aspekt von dienen, damit er dem Erdboden diene und ihn bewahre. Und von daher ist mal der Grundgedanke ist der des Arbeitens, der mit Sklaverei sich verbindet. Und also ich sage das jetzt alles, weil die Frage ist ja, wenn man Sklaverei hört, was ruft das für Bilder ab? Und ich würde jetzt mal behaupten, für heutige Bibelleser denkt man entweder an den Kolonialismus, vor allem an Schwarzafrikaner in Amerika oder im British Empire, oder man denkt jetzt vielleicht aktuell auch an römische Sklaven, weil der Gladiator kommt, die da auch auf Galeeren sind oder als Gladiatoren um Leben und Tod kämpfen müssen. Aber das ist nicht das Bild, das man von vornherein nehmen sollte für Sklaven, sondern das System, also ich glaube, man muss ein bisschen das soziale System verstehen. Ich probiere das jetzt möglichst einfach zu erklären. Israel ist so konstituiert im Pentateuch, dass gesagt wird, jede Familie soll etwas Land haben. Das ist ein Landanteil. Das zielt auch schon auf die Verheißung an, Anteil haben an der kommenden Welt, bedeutet Anteil haben jetzt an Israel. Und jetzt hat also jede Familie hat ein Landstück, und das bewirtschaften sie. Also wir können wie an einen Bauernhof denken, aber man hat dann 3-4 Generationen, die gehören zu einem Stück Land in einem Bauernhof sozusagen. Und jetzt kann es aber passieren, man muss ja trotzdem wirtschaften, und dass man verarmt. Und irgendwann, also man macht dann Schulden, man kann die nicht mehr zurückbezahlen, man muss dann gewisse Güter vielleicht verpfänden und so weiter. Und ab einem bestimmten Schritt muss ein, man nennt das den Pater Familias, also von einer 3- oder 4 Generationen Familie, die Person, die der Familie vorsteht, die kann Rechnungen nicht mehr bezahlen und gibt dann dafür Kinder dem Schuldner, dass sie Arbeitsleistung für ihn bringen, anstelle von Bezahlung. Also statt Bezahlung, sie arbeiten umsonst für dich und leben auf deinem Hof. Und das ist eigentlich das Primäre, auch wenn wir jetzt von 2. Mose 21 sprechen, was mit Sklaverei bezeichnet wird, gemeint ist Schuldsklaverei. Und das soll, diese Arbeit soll auf 6 Jahre begrenzt sein und dann soll wieder eine Freilassung stattfinden. Und das Problem ist, dass es geht um, wenn wir in einer solchen Gesellschaft uns überlegen, was geschieht mit dem Individuum, das selber kein Land hat, wovon lebt man, was ist die Lebensgrundlage, dann heißt es, man muss arbeiten, irgendwo auf einem anderen Hof, also man muss zu einer Familie gehen und fragen, kann ich für euch arbeiten? Und dann gibt es im Prinzip gibt's wie 2 Möglichkeiten. Entweder man ist Tagelöhner, das heißt, ich arbeite einen Tag für euch, ihr zahlt mich aus und dann ziehe ich woanders hin. Das bringt den Vorteil, dass man recht flexibel ist. Es bringt den Nachteil, dass man nicht immer weiß, finde ich am nächsten Tag auch wieder Arbeit, habe ich ein Dach über dem Kopf und so weiter. Und die andere Möglichkeit ist, dass man sagt, ich komme zu euch, ich lebe bei euch, ich arbeite für euch und dafür habe ich, ich nenne es mal Kost und Logis. Das ist so das Grundverständnis. Und wenn man einfach sagt, ja, wir schaffen jetzt Sklaverei ab in diesem Sinne, dann ist die Frage, was geschieht mit den Leuten? Also man muss, und in einem gewissen Sinne haben wir das ja, bis heute nicht, also wir haben es jetzt halt in einem anderen System gelöst mit unseren Sozialversicherungen und so weiter, aber was geschieht mit Obdachlosen beispielsweise, die in gewissen Ländern, wenn man in der USA in einer Großstadt ist, sind die einfach auf der Straße. Wir haben sie etwas besser versteckt jetzt in der Schweiz, aber es gibt sie auch. Und was geschieht mit denen? Und das System ist halt eines, eben noch ein ländlicheres natürlich auch, wo die Leute, die gehen dann sind dann auf einem Hof und arbeiten dort, gehören in den Haushalt sozusagen, müssen arbeiten, haben durchaus auch nicht so viele eigene Rechte dann und können natürlich unter Umständen auch schlecht behandelt werden. Aber es ist ein Teil des Systems und der Pentateuch befasst sich vor allem, wie können wir möglichst human damit umgehen.
So. Also Sie würden sagen, da spielten wirtschaftliche und soziale Faktoren bei der Regelung zur Sklaverei eine größere Rolle. Also damit auch, dass sie möglicherweise eine Art notwendiges Übel in der damaligen Gesellschaftsstruktur war?
Ja, genau. Und also es ist auch einige Bibelübersetzungen, gerade Luther zum Teil übersetzt auch nicht unbedingt immer als Sklave, sondern als Knecht, manchmal auch Knecht und Magd. Und da ist ja dann eher wie es im Mittelalter oder der frühen Neuzeit ist, wo halt Knechte und Mägde genau auf Bauernhöfen mitleben und sind eine Art Bedienstete, die aber nicht um Lohn arbeiten, sondern die eigentlich zum Haushalt gehören, ohne dass sie zur Familie durch Abstammung gehören. Und die sind dann natürlich schon den Familienmitgliedern unterstellt. Die müssen ihnen dienen, für sie arbeiten, die auch die weniger attraktiven Arbeiten erledigen und so weiter. Mhm. Aber es ist darum manchmal auch hilfreich, wenn man in den Begriffen von Knecht und Magd denkt und nicht nur in den Begriffen von Sklaven, weil es gehört halt in diesen Umkreis und das Wort selber, das Hebräische, lässt sich nicht so eindeutig als Sklaverei übersetzen, wie das in unserer Sprache halt sehr klar unterschieden ist.
Ich denke, also mir zumindest geht es so, wenn ich an Sklaverei denke, dann ploppen mir direkt die Bilder und Filme auf zu der von Ihnen bereits angesprochenen Sklavenhaltung in den USA, wo Sklavenhalter Menschen ausgepeitscht haben oder weibliche Sklavinnen vergewaltigt letztendlich. Und wie würden Sie sagen, unterscheidet sich das, was wir in der Bibel finden, zu diesem sehr grausamen Bild, das uns da direkt in den Kopf kommt, wenn wir auch vertraut sind mit der Sklaverei, wie sie bis hin in die jüngere Vergangenheit eben noch auch selbst in westlichen Ländern gegeben war. Mhm.
Ja, also ich lese am liebsten mal zwei Texte aus der Bibel, die ich in dieser Diskussion oft und gerne bringe und die oft auch bei denen, die denken, die Bibel hat einfach das Sklavereisystem gestützt, für etwas Erstaunen sorgen. Der erste Text findet sich in 2. Mose 21, Abvers 26. Dort heißt es, wenn jemand seinen Sklaven oder seine Sklavin, übrigens wird die Frau explizit mitgenannt hier, also ist nicht jetzt nur eine Übersetzungssache, sondern gerade in dieser Thematik wird immer wieder männlich und weiblich explizit genannt. Wenn jemand seinen Sklaven oder seine Sklavin ins Auge schlägt und zerstört es, der soll sie freilassen um des Auges willen. Desgleichen, wenn er seinem Sklaven oder seiner Sklavin einen Zahn ausschlägt, soll er sie freilassen um des Zahnes willen. Daraus würde ich zwei Dinge nehmen. Erstens, es hat Gewalt gegen Sklaven gegeben. Zweitens aber, vor allem das zweite Beispiel, ein Zahn ausschlagen, ist jetzt, wenn man diese Filme vor sich hat, noch eine relativ kleine Sache. Das ist das, was sich für etwas lohnt, Eishockey-Spieler freiwillig tun, sich Zähne ausschlagen oder Boxer. Und es genügt, in einem Zahnanfall ins Gesicht zu schlagen, ein Zahn ist draußen und der Pentateuch sagt, du musst die Person freilassen. Das heißt, es ist eine sehr starke Eingrenzung von Gewalt. Der zweite Text ist nicht minder überraschend. Der findet sich im 5. Mosebuch, in 5. Mose 23, Abvers 16. Übrigens jetzt auch interessant, ich lese aus Luther 1984, du sollst den Knecht, also hier hat er jetzt mit Knecht übersetzt, ist vorher mit Sklave, aber es ist das gleiche hebräische Wort. Also du sollst den Sklaven nicht seinem Herrn ausliefern, der von ihm zu dir geflüchtet ist. Er soll bei dir bleiben an dem Ort, den er erwählt, in einem deiner Städte, wo es ihm gefällt, du sollst ihn nicht bedrücken. Dort wird also gesagt, wenn ein Sklave von seinem Herrn entflieht, weil er schlecht behandelt wird und er kommt zu dir, dann ist eigentlich die Fragestellung, auch die ethische Fragestellung, es stehen zwei Rechtsgüter auf dem Spiel, nämlich die Menschenwürde des Sklaven, wie man es heute jetzt formulieren würde, auch das Lebensrecht. Und das andere ist der Besitzanspruch seines Herrn. Und es wird hier gesagt, in der Güterabwägung ist die Menschenwürde des Sklaven höher zu schützen. Das heißt, du sollst ihn nicht zurückschicken, sondern er kann sagen, wo er leben will. Und das zeigt aber auch wieder die soziale Problematik. Man kann dann unter Umständen nicht einfach sagen, du musst nicht zurück, geh irgendwo hin, sondern, also wenn man frei ist, dann man muss ja trotzdem von irgendetwas leben, sondern einen Ort finden für ihn, wo es ihm gefällt, wo es ihm besser geht.
Aber da jetzt mal vielleicht eingehakt, also gerade bei der Passage, die Sie vorgelesen haben, 2. Mose 21, da gehen ein paar andere Verse dem voraus, wo im Grunde so der Kern der Problematik auch angesprochen wird, nämlich die Tatsache, dass jemand anderes über das Leben eines anderen Menschen verfügt und ihn wie eine Art besitzt. Da lesen wir zum Beispiel in Abvers 7, 2. Mose 21, Abvers 7, verkauft jemand seine Tochter als Sklavin, so darf sie nicht freigelassen werden wie die Sklaven. Gefällt sie aber ihrem Herrn nicht, nachdem er sie für sich bestimmt hat, so soll er sie auslösen lassen. Er hat aber nicht Macht, sie unter ein fremdes Volk zu verkaufen, nachdem er sie verschmäht hat. Hat er sie aber für seinen Sohn bestimmt, so soll er nach dem Recht der Töchter an ihr tun. Nimmt er sich aber noch eine andere, so soll er der ersten an Nahrung, Kleidung und ehelichem Recht nichts abbrechen. Erfüllt er diese drei Pflichten nicht, so soll sie umsonst freigelassen werden, ohne Lösegeld. Jetzt ist es so, wir lesen das heute in einer Zeit, in der wir nicht unbedingt von dem Recht auf Ehe herkommen. Ich war jetzt vor kurzem auf einem Seminar, da hat mir einer erzählt von ihrer Dozentin an der Uni, die Ehe als Kapitalismus beförderndes Übel versteht. Also da haben Leute dann vielleicht, wenn sie jetzt das lesen, nicht unbedingt das Gefühl, das ist jetzt ein Recht, das hier einer Frau gegeben wird. Aber da ist jetzt einmal der Vater, der seine Tochter fremdbestimmt. Da ist der Sklavenhalter, der über diese Tochter dann als ihr Besitzer verfügt und im Grunde jetzt die Macht hat über sie, sie an seinen Sohn zu verheiraten und sie freizulassen oder nicht. Also wie ordnen wir als Menschen im 21. Jahrhundert solche Passagen ein?
Ja, also das Erste ist genau in der Formulierung das Beispiel von eben solcher Schuldsklaverei, das heißt Familienmitglieder, weil der Pater Familias sich verschuldet hat, also weil es auch dem Hof schlecht geht, der gibt dann von seinen Kindern, gibt er auf einen anderen Hof eben als Magd oder Sklavin vorher. Also zuerst werden ja die Fälle von einem männlichen Sklaven besprochen, dann von einem weiblichen, aber es ist das gleiche Prinzip. Und dann stellen sich dort halt sofort familiäre Fragen. Das heißt, was ist also mit Verheiraten und so. Ich gehe jetzt da nicht so sehr in die Details rein. Was man vielleicht sagen kann, ist sowohl beim männlichen wie auch beim weiblichen das Grundprinzip, das bei beiden durchkommt, ist, nach 6 Jahren wird die Person freigegeben. Bei weiblichen Sklaven ist aber die Sache etwas komplizierter. Also es ist aber das gleiche Grundprinzip, das haben Sie ja ganz am Schluss gelesen. Wenn all dies nicht zutrifft, dann muss er sie freigeben. Also er kann nicht diese drei Dinge, die genannt werden, nicht tun und sie trotzdem als Sklavin behalten, sondern und damit ist eigentlich in der Perspektive, und die ist uns halt zugegebenermaßen sehr, sehr fremd, sind das eigentlich eine Art Pflichten, die der Besitzer ihr gegenüber hat. Und wenn er die nicht eine davon an ihr erfüllt, dann muss er sie freigeben. Und dafür muss man halt verstehen, und ich meine, ich sage sofort, ich bin froh, ist es heute nicht mehr so, aber es geht hier jetzt auch nicht, das wäre natürlich auch ein Thema für sich, was sind die Gesetze, die mosaischen Gesetze, das sind ja nicht die Gesetze für die Utopie. Jesus sagte später einmal mit Blick auf den Scheidungsbrief, es sind Notordnungen, das heißt, es sind eigentlich Versuche, in den Gegebenheiten, die man hat, die Dinge so gut wie möglich zu regeln und so viel Böses und Schaden zu vermeiden wie möglich. Und die Eheschluss hat halt nicht primär etwas mit Romantik zu tun in dieser Zeit, sondern auch mit sozialer Sicherheit, auch das Kinder bekommen, das ist auch Altersvorsorge, das sind alles Fragen, die kommen in verschiedenen Dingen zur Geltung, und das Thema hier ist eigentlich, dass dieses Mädchen oder diese Frau, die muss einen Ort finden, wo für sie gesorgt ist, also wo sie sozial eingebunden ist, damit sie nicht verarmt, weil Persone misere, wie man es nennt, das sind dann im mosaischen Gesetz, das sind die Waisen und Witwen und Armen. Und Waisen und Witwen sind ja gerade dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht mehr in eine Familie eingebunden sind, die ihnen soziale und rechtliche Sicherheit gewährleistet. Und damit wird im Grunde genommen gesagt, Frau, die auf so einen Hof kommt, die soll auch 6 Jahre dienen, und entweder, ich formuliere es jetzt halt ein bisschen euphemistisch vielleicht, das ist sehr positiv gesagt, entweder muss der neue Herr, den sie hat, muss dann sicherstellen nach 6 Jahren, dass sie in die Familie eingebunden wird, und damit hat sie den Status als Familienmitglied und nicht mehr als Sklavin, oder er muss sie freigeben, was für sie aber von einem sozialen Gesichtspunkt her unter Umständen die schlechtere Lösung ist, als wenn sie auf dem neuen Hof in den Rang eines Familienmitglieds aufsteigt, im Prinzip. Also das ist so der Grundgedanke dahinter.
Ich glaube, uns allen fällt es schwer, uns in diese Zeit hineinzuversetzen. Wir sind es gewohnt, dass jemand mit 20 von zu Hause auszieht und dann ein junges Mädchen vielleicht mit ihren Freundinnen zusammen in der Stadt eine Mädels-WG aufmacht. Aber ich glaube, auch mit Blick auf die damalige Zeit wäre das ja überhaupt keine Option gewesen, dass jetzt eine junge Frau sich da selber eine Wohnung nimmt, irgendwo als Arbeitnehmerin in der Firma unterkommt. Das ist ja nicht die Zeit und der Kontext. Also die Frage wäre, hätte es eine bessere Option gegeben, wie Gott mit den gesellschaftlichen Strukturen, wie sie damals waren, hätte umgehen können?
Ja, also es ist sehr schwierig zu sagen. Wir müssen uns natürlich bewusst sein, schon, dass diese Freiheit auch, die wir haben, eben ausziehen, eine eigene Wohnung und so weiter, das ist eine Errungenschaft des Wohlstands der letzten vielleicht, also ich kenne mich jetzt da nicht so gut aus historisch, aber vielleicht 200 Jahre. Unser großer Schweizer Schriftsteller ist der Jeremias Gotthelf, der hat so das Bauernleben in der napoleonischen Zeit beschrieben in der Schweiz, das auch noch von viel Armut geprägt war. Und dort finden wir noch genau diese Dinge mit Knechten und Mägden. Und es war da dann auch so, also wenn man auf einem Bauernhof ist und man hat mehrere Söhne, das ist dann auch, also nur schon alle zu verheiraten, war oft nicht möglich, sondern mal sicher der Älteste. Und dann war es nicht so, dass alle irgendwie ausgeflogen sind und eine eigene Existenz aufgegründet hat, sondern die Jüngeren hatten dann unter Umständen, die blieben ledig und hatten die Aufgabe, einfach auf dem Hof des Vaters mitzuarbeiten, bis sie selber alt sind. Und je nachdem, wenn der ältere Bruder vielleicht mal gestorben ist, haben sie dann den Hof doch noch gekriegt. Man muss sich halt einfach solche Bedingungen vorstellen, wo eine Gesellschaft, eine Zivilisation auch nicht so weit entwickelt ist, dass jeder Mensch sich selbst verwirklichen kann und wo das höhere Anliegen darin besteht, in ein soziales Netz eingebunden zu sein, wo man einfach leben kann, ohne jeden Tag sich zu fragen, wie überlebe ich den Tag? Und da stellen sich halt andere Fragen. Und ich würde jetzt mal sagen, diese Pentateuch-Gesetze kreisen eigentlich mehr noch um diese Thematik, halt in einer nicht so fortgeschrittenen Kultur, wie wir es jetzt sind, und versucht einerseits denen, die da Verantwortung tragen, den Besitzern, den Pater Familias, ja auch gewisse Rechte einzuräumen, damit sie handlungsfähig sind und so weiter, und gleichzeitig die Schwachen so weit wie möglich zu schützen. Mhm. Aber jetzt einfach zu sagen, man hätte es so oder so regeln sollen, finde ich sehr, sehr hypothetisch, weil ich denke auch jetzt, dass ich mich selber in diese Kultur vermutlich zu wenig eindenken kann und wirklich nachvollziehen, was das heißt, um einen besseren Lösungsvorschlag zu bringen.
Hm. Ja, wie bewerten Sie denn das Argument, dass die graduellen Verbesserungen der Sklaverei im Alten Testament Teil einer Art progressiven Offenbarung waren? Manche würden da jetzt vielleicht fragen, warum hat Gott denn nicht sofort radikalere Veränderungen gefordert? Wenn jetzt die Tora sein Maßstab für eine gute Gesellschaftsordnung war, warum hat er dann nicht von vornherein eine Gesellschaftsordnung wie die unsere, in dem Aspekt mindestens, dass eben Menschen nicht andere besitzen, eingeführt?
Also der Gedanke der graduellen Offenbarung, finde ich, der hat schon einiges für sich, weil eben auch mit der Exodus-Geschichte und der Gesetzgebung, es wird eine Richtung vorgegeben, eine Marschrichtung, in welche Richtung soll es gehen. Und ich bin halt da schon der Auffassung, die Bibel ist kein Utopienbuch, das einfach sagt, also es ist halt nicht irgend so etwas wie das kommunistische Versprechen oder so, wo gesagt wird, mach dies und jenes und dann ist die Welt, habt ihr Weltfrieden. Das ist ja sogar, als Jesus in der Wüste ist, ist das eine der Versuchungen. Oder, also ich meine, wenn man sich mal überlegt, was sind die Versuchungen, die ihn treffen, Stein zu Brot machen. Ich meine, wie viele Politiker würden das heute sofort machen, wenn sie können, und sagen, dann haben wir das Welthungerproblem gelöst. Nur wir wissen ja eigentlich, dass wir genug Nahrungsmittel auf der Welt haben und trotzdem das Welthungerproblem nicht lösen. Eine zweite Versuchung ist, dass der Teufel sagt, Jesus, ich gebe dir alle Reiche der Welt, wenn du mich anbetest. Das ist aus meiner Sicht die Versuchung, sozusagen den besten Menschen, den es je gegeben hat, zum Weltherrscher zu machen. Und Jesus weist diese ab, weil es eben kein perfektes Reich gibt, sondern er er und auch eben die Pendeldurchgesetze nehmen die Menschen in die Verantwortung, in eine richtige Richtung zu gehen. Und das sieht man in den Pendeldurchgesetzen ja selber schon daran. Man würde ja erwarten, Gott offenbart sich am Berg Sinai und dann gibt er ein Gesetz und das, in dem ist alles geregelt, Punkt, es fällt sozusagen vom Himmel. Aber wenn wir das schauen, ich habe es vorher erwähnt, wir haben die 10 Gebote und dann haben wir 3 Kapitel Gesetz, 2. Mose 21 bis 23 und dann ist es mal fertig und danach kommen später immer wieder Dinge hinzu. Also es ist schon im Pendeldurch selber haben wir, es geschehen neue Dinge und die Frage ist wieder, wie sollen wir damit umgehen? Und der Pentateuch sagt uns eigentlich nicht, Gott hat für jede Frage des Lebens die perfekte Antwort und hier ist sie, sondern es sagt, das sind die Grundnormen und in die Richtung muss sich eine Zivilisation entwickeln und damit fangen wir an und dann kommen schrittweise Dinge hinzu und irgendwann bricht es ab und das ist auch in der Logik, ich brauche da gerne das Beispiel von Salomos weisem Urteil. Salomo kann nicht den Pentateuch nehmen und sagen, was mache ich, wenn 2 Mütter sagen, das ist mein Baby, sondern er braucht Weisheit, er braucht ein Empfinden auch für Gerechtigkeit und neue Herausforderungen müssen in diesem Geist geregelt werden. Aber genau das ist auch überhaupt, also das führt uns in die Grundfragen der Theologie, dass Gott dem Menschen die Erde übergibt, um sie zu verwalten. Wir finden das schon in der Schöpfungsgeschichte, als Gott in 6 Tagen die Welt erschafft. An den ersten 3 Tagen gibt er allem einen Namen. Er schafft das Licht und dann heißt es, er nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Dann die Räume, das trockene Land und das nasse Wasser und den Himmel. Und dann hört er auf, Namen zu geben. Die Tiere werden nicht benannt in der Schöpfung, sondern er schafft dann den Menschen und sagt, jetzt musst du den Tieren Namen geben. Und das ist genau, also Namen geben und Gesetze, das hat auch etwas miteinander zu tun, weil die Dinge geordnet werden, sie werden erkannt, geordnet. Und auch die Gesetzesoffenbarung ist eben nicht so zu verstehen, dass Gott das perfekte Gesetz für alle Zeiten gibt, sondern dass er gibt die 10 Gebote für alle Zeiten, wenn man so will, das wäre nochmals ein Thema für sich, und sagt dann, die Gesetze müssen so ausgestaltet werden, dass sie diese Normen verwirklichen und wir fangen jetzt mal damit an und das muss sich entwickeln. Und damit ist für mich eben im Sinne einer fortschreitenden Offenbarung ist eine Linie vorgezeigt, die in Richtung der Befreiung von Sklaven geht. Historisch wissen wir natürlich, gerade weil es halt eben trotzdem noch Sklaventexte gibt, dass dann in den Kämpfen auch um die Abschaffung von Sklaverei die Bibel ja für beide Positionen verwendet wurde. Also es ist ja nicht so, dass die säkulare Welt gegen das Christentum die Sklaven abgeschafft hat, sondern dass halt Menschen mit Bibeln in der Hand auf beiden Seiten für Beibehaltung und für Abschaffung gekämpft haben. Ich meine aber, dass die für die Abschaffung gekämpft haben, die Linie eben richtig weitergeführt haben und die anderen nicht.
Das wird ja auch häufig vergessen, dass es gläubige Christen waren, die auch wesentlich zur Abschaffung der Sklaverei beigetragen und gekämpft haben. Ja. Also die Abolitionisten in den USA, wenn man sich mal die Bücher aus dieser Zeit durchliest, Frederick Douglass oder auch Onkel Toms Hütte, das sind ja zutiefst fromme Werke, das kann ich als gläubiger Christ lesen und fühle mich da direkt in der Sprache auch zu Hause, weil ich merke, okay, die kommen von diesem Grundgedanken der Menschenwürde, Genesis 1, 26, 27, dass Gott den Menschen in seinem Ebenbild schafft und der Exodus und wie eben, genau, sie diese Linien, wie sie anführen, da eben dann weiterdenken. Gleichzeitig aber da jetzt die Rückfrage. So, wenn wir von einer fortlaufenden Gottesoffenbarung sprechen, wir finden im Neuen Testament die Aussage, dass in Jesus die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Und trotzdem finden wir ja bei Jesus keine explizite Verurteilung der Sklaverei. Und im Neuen Testament selbst haben wir auch Texte wie jetzt eben der Philemonbrief, in welchem Paulus sogar einen Sklaven zurück zu seinem Herrn schickt. Wie gehen wir damit um? Denn nach dem Neuen Testament, außer man ist jetzt Mormone, ist ja die letzte Offenbarung Gottes gegeben, oder in Christus ist sie uns gegeben, aber nach dem Neuen Testament kommen keine weiteren Schriften mehr. Und selbst in diesen letzten Schriften finden wir keine explizite Verurteilung der Sklaverei. Wie, denken Sie, kann man damit umgehen?
Ja, also es ist eine ganz interessante Frage, weil ich meine, dass genau in dieser fortlaufenden Offenbarung ist schon im Neuen Testament, das ist in gewissem Sinne ein weiterer Schritt, weil ich würde da mal zuerst betonen, dass Paulus gerade sagt, in Christus ist nicht Freier noch Sklave. Was er dort also argumentativ sagt, sagt er, wir haben zwei Räume, in denen wir uns bewegen. Das eine ist die Gemeinde und das andere ist die Welt, in der wir sind. Das ist damals Römisches Reich. Und er sagt, in der Gemeinde ist die Sklaverei abgeschafft. Das heißt, es darf nicht sein in unseren Gottesdiensten oder wenn wir danach zusammensitzen, dass die Sklaven in die Sklavenrolle müssen und die behandeln, sondern die sitzen, müssen in der Gemeinde zusammen am Tisch hocken. Die Herren dürfen nicht die Sklaven herablassen, behandeln, sondern müssen sie auf Augenhöhe begegnen. Das heißt, es findet eine Abschaffung Gemeindekontext statt, aber gleichzeitig würde halt Paulus sagen, aber im Römischen Reich gibt es noch Sklaverei und wir sind auch Bürger des Römischen Reiches und wir sind keine Revolutionäre, sondern wir leben einfach in der Gemeinde eine Gegenkultur, die sich aber eben wie ein Samenkorn, die muss Zeit haben, die muss wachsen und irgendwann auch dann die Frucht bringen, dass auch die Gesellschaft dadurch verändert wird. Und der Onesimus-Fall ist besonders interessant, weil es genauso ein Fall ist wie den ich vorher aus 5. Mose 23 gelesen habe, wo ein Sklave seinem Herrn entläuft. Und die Frage ist jetzt bei Paulus, schicke ich ihn zurück oder nicht? Und Paulus könnte sich auf die Tora berufen und sagen, du musst nicht zurück, du kannst bei mir bleiben. Aber er schickt ihn zurück, aber mit einem Begleitschreiben an den Philemon und er sagt ihm, ich schicke ihn zurück, aber du sollst ihn nicht als Sklaven aufnehmen, sondern als Bruder und zwar so, wie wenn ich es selbst bin. Und was Paulus damit sagen möchte, ist genau das, wenn wir eine Gegenkultur schaffen wollen als Gemeinde, dann müssten wir die auch leben und dann darf es nicht sein, dass ein Sklave von dir wegläuft, weil er schlecht behandelt wird. Sondern es ist deine Pflicht, Philemon, dass du ihn zurücknimmst und dass du ihn nicht mehr als Sklaven behandelst, sondern als Bruder. Und jedes Mal, wenn du ihm begegnest, denkst du, ich selber, Paulus, bin hier und dann behandle ihn so. Und damit möchte Paulus eigentlich sogar gegen die Freiheit, die er von der Tora hätte, will er den, der in diesem Konflikt die Verantwortung hat, Philemon in die Pflicht nehmen, nicht mehr im alten Schema von Sklaverei zu denken, sondern Philemon als Bruder, das heißt als Familienmitglied ins Haus aufzunehmen und bei sich zu haben und freundlich zu behandeln. Und das ist mit Blick auf die Sklaverei, ist das äußerst subversiv. Aber das ist halt wieder das Problem, auch jetzt die Frage, die Sie mir gestellt haben, die stellen sich ja viele, wenn Sie den Philemon-Brief lesen, dass es eben dann auch missverstanden werden kann, um zu sagen, ja, sogar Paulus sagt ja, man soll Sklaven nicht freilassen und dann sogar mit der Bibel die Beibehaltung der Sklaverei verteidigen wollte. Aber eigentlich fordert Paulus dort im Hause Philemons die Abschaffung der Sklaverei, weil er sagt, du darfst ihn nicht wie einen Sklaven behandeln.
Ich möchte nochmal auf einen Elefanten im Raum zu sprechen kommen, der, glaube ich, wenn es um das Thema der Sklaverei, besonders auch im Pentateuch geht, im Raum steht, nämlich die Ungleichbehandlung hebräischer und nicht-hebräischer Sklaven. Sie haben ja jetzt angesprochen, dass das, wie wir uns Sklaverei häufig vorstellen, nicht wirklich dem entspricht, was wir dann in der Tora, im Pentateuch finden. Gleichzeitig finden wir diese Regelung, nach 6 Jahren freigelassen zu werden, ja nur für die hebräischen Sklaven. Ich möchte mal eine Passage vorlesen aus 3. Mose 25, in der über nicht-hebräische Sklaven gesprochen wird. Dort heißt es ab Vers 44, was aber deinen Sklaven und deine Sklavin betrifft, die du haben wirst, von den Nationen, die rings um euch herleben, von ihnen mögt ihr Sklave und Sklavin kaufen. Und auch von den Kindern der Beisassen, die als Fremde bei euch wohnen, von ihnen mögt ihr kaufen und von ihrer Sippe, die bei euch ist, die sie in eurem Land gezeugt haben, und sie mögen euch zum Eigentum sein. Und ihr mögt sie euren Söhnen nach euch vererben, um sie als Eigentum zu besitzen. Diese mögt ihr für ewig dienen lassen, aber über eure Brüder, die Söhne Israel, sollt ihr nicht einer über den anderen mit Gewalt herrschen. So, dort ist jetzt das, der Einwand, den viele auch vorbringen tatsächlich, dass das, was sie jetzt vorgebracht haben, eben etwas zeigt von einem Art Verständnis, eine Herrenrasse zu sein, die sich über andere auch stellen kann. Und die dürfen eben ausgebeutet werden, die dürfen auch als Eigentum besessen werden und sogar weiter vererbt werden. Für die gelten diese Regelungen nicht, nach 6 Jahren freizukommen. Wie ordnen wir solche Texte ein?
Ja, also ich überlege, also von welcher Seite her ich herangehen soll. Das eine ist mal tatsächlich die Unterscheidung von hebräischen und nicht-hebräischen Sklaven, die finden wir im Pentateuch. Allerdings ausschließlich dort, wo es um die Freilassung nach einer bestimmten Zeit geht. Da jetzt 3. Mose 25 geht es ja um das 50. Jahr. Das ist nochmals eine etwas andere Geschichte. Ich weiß nicht, wie stark ich darauf eingehen soll. In 2. Mose 21 und 5. Mose 15 geht es um 6. Jahr, 7. Jahr. Das hängt damit zusammen, sind verschiedene Situationen. Und bei der Freilassung wird diese Unterscheidung gemacht, bei allen anderen Dingen aber nicht. Also wenn es heißt, wenn du einen Zahn ausschlägst, musst du ihn freilassen, oder wenn er flieht vom Herrn, musst du ihn nicht zurücksenden. Dort haben wir keine Unterscheidung von hebräisch oder nicht hebräisch. Also die Behandlung soll eigentlich mit allen gleich sein. Nur die Frage, soll nach einer gewissen Zeit die Person zurückkehren zur Familie oder nicht, die wird anders beantwortet. Und da würde ich jetzt als Gründe, also ich finde es halt immer wichtig bei solchen Dingen, dass man zuerst mal versucht überhaupt zu verstehen, warum ist es so, bevor man es verurteilt oder verteidigt. Ich sehe hauptsächlich zwei Gründe, vielleicht gibt es weitere, ich weiß es nicht. Der erste ist, ich habe ja vorher von diesem Konzept der Schuldsklaverei gesprochen, also der Nachbarbauer sozusagen verarmt und er sendet von seinen Kindern zu mir, weil er mir das Geld nicht zahlen kann, und die arbeiten für mich und am Schluss schicke ich sie zurück. Die andere Möglichkeit der Sklaverei ist natürlich die eben, dass man beispielsweise ein Krieg stattgefunden hat und dort von anderen Völkern dann Personen mitnimmt, die dann auf dem eigenen Hof schaffen. Und dort ist natürlich die Frage, was geschieht mit denen, wenn ich sie nach 6 Jahren freilasse? Die hat nochmals eine ganz andere Perspektive. Die können dann nicht einige hundert Meter oder Kilometer auf ihren früheren Hof zurückkehren, sondern die sind als Fremde, sind die im Land, und die werden damit, also es wird da halt erlaubt, dass die dann wirklich auch als Arbeitskräfte langfristig in eine Familie integriert werden, auch über Generationen hinweg. Auch da, ich meine, es gibt durchaus auch Texte, wenn wir beispielsweise denken an den Umgang von Sarah mit Hagar, das ist ja ein solcher Fall, wo, wenn man die Texte genau liest, wo man sieht, dass eigentlich Gott sich mit Hagar dann solidarisiert gegen Sarah, wo schon auch darauf gedrängt wird, dass auch die anständig behandelt werden sollen. Also das ist ein bisschen der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist der geht in die ähnliche Richtung, was ich vorher schon gesagt habe, zur Gemeinde, wo gesagt wird, eben in der Gemeinde soll es keine Verhältnisse von Herren und Sklaven gehen. In der Welt außerhalb kann das schon sein. Und Israel Ja, sie haben es jetzt halt formuliert als Herrenrasse oder so, wobei natürlich die Geschichte zeigt, dass Israel, wenn solche Gedanken aufkommen, meistens eher auf der Sklavenseite waren als auf der Herrenseite. Das Konzept ist eigentlich, man kann das beispielsweise im 5. Mose 4 nachlesen, dass Israel soll ein so gerechtes Gesetz haben, wo es den Leuten und zwar auch den einfachen Leuten so gut geht, dass die Völker daran Gott erkennen und Gottes Güte. Das heißt, es soll eben, wenn man in Israel wird und Teil dieses Volkes wird, also man kann ja auch Israelit werden, wenn man ein Heide ist, sogenanntes Proselytentum. Wir haben da auch schon früh Beispiele dafür. Schon beim Auszug aus Ägypten heißt es, dass auch viele Fremde mitgezogen sind. Wir haben Rahab und andere Beispiele, dass man dann zu einem Volk gehört, in dem das Prinzip gilt, dass man nicht lebenslang in Knechtschaft bleibt, sondern frei wird. Und damit ist mindestens von den biblischen Texten her ist nicht der Überlegenheitscharakter in den Vordergrund gerückt, sondern der Vorbildcharakter, dass man sieht, es lohnt sich sozusagen zum Volk Gottes zu gehören und selber auch im eigenen Land, wo man ist, ein Vorbild an der Tora Israels sich zu nehmen. Das ist so ein bisschen das, was ich da eher in den Vordergrund rücken würde von den Texten her. Ja, und aber ja, also klar, also es sind, ich meine, wir dürfen uns das aber alles nicht zu romantisch vorstellen, das ist schon klar, ja.
Warum gibt es da überhaupt eine Ungleichbehandlung? Also hätte denn nicht auch institutionell das so geregelt werden können, dass die Nationen, die Völker dort letztlich sich in denselben sozialen Strukturen befinden wie die Israeliten, sodass es eben möglich gewesen wäre, ihnen dieselbe Rechtslage in dem Bereich zu ermöglichen wie den Hebräern?
Vielleicht wäre es möglich, ich bin mir nicht ganz sicher, weil es wäre dann genau die Frage, was geschieht, wenn man so eine Person freilässt? Also was geschieht mit der Person? Und also man kann das wie gedanklich durchspielen, aber also ich bin nicht sicher, vielleicht vergesse ich auch Optionen oder übersehe etwas. Aber aus meiner Sicht ist dann entweder muss man denen auch Landanteil geben, und dann heißt es aber, dass man auch, also das Land steht ja im biblischen Kontext eben immer auch für die Verheißung der kommenden Welt und so, dass auch Landanteil hat, wer gar nicht zum Volk Gottes gehört, oder sie gehen frei und es geht eine Weile und sie landen wieder irgendwo, oder sie irren irgendwie herum und betteln oder werden kriminell und schauen so, dass sie überleben können. Aber ja, also es ist für mich wie vom ganzen System her, ich glaube, also wenn ich nichts übersehe, glaube ich, man kann nicht einfach sagen, nach 6 Jahren und tschüss, ihr geht, schaut für euch selber, sondern da müsste man, also man müsste das ganze System umpflügen. Und auch das geht ja, also man kann ja auch nicht sagen, wirklich, wir machen jetzt in Israel ein System, das konträr ist zu allen umgebenden Völkern. Also da spielen ganz viele Gedanken mit hinein. Auch, ich meine, wenn wir heute auf Karten schauen, sind wir uns gewohnt, in Landesgrenzen, also in Flächen zu denken. Schon das ist nicht unbedingt so stark der Fall. Man hat keine eingezeichneten Landesgrenzen, sondern man hat eigentlich Ortschaften, die einen gewissen Einflussbereich haben und so weiter. Es ist halt alles so anders aufgebaut, dass es ganz schwierig ist, zu sagen, was wären da vielleicht bessere Lösungen gewesen. Und vielleicht, was ich noch sagen kann dazu, ist schon, dass also das Alte Testament und auch gerade der Pentateuch kennt auch verschiedene Begriffe für den Fremden. Also es gibt da wirklich der Ausländer, der Fremde, der vielleicht kommt, aber sich gar nicht assimiliert. Es gibt den Ger, der wird zu einem Beisassen eben, der wirklich auch mit Israel wohnt und sich zu einem gewissen Grad assimiliert. Und dann kann der auch sich beschneiden lassen und dann beispielsweise auch Teil des also am Passafest beispielsweise teilnehmen, der gottesdienstlichen Gemeinschaft, bis hin, dass er Israelit wird. Also es gibt dann, das ist aber wie eine andere Ebene, auch Möglichkeiten für Fremde, wie weit wollen sie in Distanz bleiben zum Gottesvolk und wie weit wollen sie Bestandteil davon werden.
Ja, danke für Ihre Ausführung, Herr Kirchhöher. Ich möchte noch zu einer Bibelstelle kommen, die mir da tatsächlich auch immer wieder begegnet. Im Kommentarbereich auf YouTube oder auch Instagram ist das eine Stelle, die sehr häufig angeführt wird, um gegen die Moralvorstellungen der Bibel zu argumentieren. Da heißt es in 2. Mose 21 ab Vers 20, wenn jemand seinen Sklaven oder seine Sklavin mit dem Stock schlägt, sodass er ihm unter der Hand stirbt, muss er gerecht werden. Nur, falls er einen Tag oder zwei Tage am Leben bleibt, soll er nicht gerecht werden, denn er ist sein Geld. Also hier finden wir die Aussage, dass wenn ein Sklavenbesitzer seine Sklaven ja so schlägt, ihn so körperlich zusetzt, dass sie an den Folgen ihrer Verletzungen ein oder zwei Tage später erliegen, dann ist das letztlich ja sein eigener Schaden. Er verliert seinen Eigentum, er verliert seinen Besitz und darum ist er schon genügend bestraft und soll nicht noch mit einer weiteren Strafe für diesen Mord letztlich oder diese Tötung bestraft werden. Wie würden Sie mit dieser Aussage hier umgehen?
Ja, es ist eine ziemlich schwierige Stelle, weil die schon auf Hebräisch schon eine komplizierte Stelle, weil beispielsweise, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie Sie es, die Übersetzung von Ihnen irgendwie, wenn er noch zwei oder drei Tage lebt oder so ähnlich, heißt es da das Wort, falls er einen oder zwei Tage am Leben bleibt, genau. Und ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, wie es auf Hebräisch heißt, aber also das Wort Leben, also man sieht es an diesen dreieckigen Klammern, das ist eine Ergänzung, das steht nicht im hebräischen Text am Leben. Also dreieckige Klammern heißt immer, es ist etwas sinngemäß ergänzt und dann ist es eine Interpretation. Und dort, wo das Wort bleibt steht, heißt es eigentlich wörtlich auf Hebräisch steht, also wenn er ein oder zwei Tage steht oder so ähnlich heißt es. Und es gibt nun die Auslegung, die hat meistens auch in die Bibelübersetzungen Eingang gefunden, die das so versteht, dass er ein oder zwei Tage steht im Sinne von am Leben bleibt und dann stirbt. Es gibt aber auch die Deutung, beispielsweise, ich glaube, ein Chirichinho oder Chirichigno, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, der hat ein Buch zur Sklaverei mal geschrieben in den 90er Jahren, glaube ich. Der deutet es so, wenn er nach ein oder zwei Tagen wieder aufsteht, also wenn er gerade am Leben bleibt, dann soll er nicht gerecht werden. Und die Logik mit dem, er ist sein Geld, da steht im Hintergrund halt wieder, ich habe das vorher mal kurz angesprochen, es geht einerseits ja um die Rechte auch des Hausherrn und um die des Sklaven und dass der ja im Grunde als Arbeitskraft für ihn oder sogar eben als Geldersatz für ihn arbeitet. Das heißt, die verloren gegangene Arbeitskraft ist sein verloren gegangenes Geld. Und also die Mehrheitsmeinung in der Auslegung ist sicher, dass es so verstanden werden muss, wie es hier steht in der Übersetzung, die Sie verwendet haben. Ganz eindeutig ist es nicht. Ich bin halt einfach der Auffassung, es wird ja gerade vorher, was ich gelesen habe, wo es heißt, wenn er nur schon einen Zahn verliert, dann muss er freigelassen werden, dass vorher der Schutz des Sklaven so stark betont wird, dass es mir schwerfällt, hier zu sagen, also das hier so zu lesen, dass es bedeutet, wenn man ihn so fest prügelt, dass er ein oder zwei Tage am Leben bleibt und dann an den Folgen stirbt, dann ist es egal, ist ja das eigene Geld. Mir fällt es schwer, diese Stelle so zu verstehen, auch wenn es vielleicht die Mehrheitsmeinung ist, aber es gibt aus meiner Sicht aus dem Kontext überhaupt keinen Sinn, wenn vorher gerade der Sklave so stark geschützt wird, auch in seiner körperlichen Integrität. Ja, das ist das, was ich dazu sagen kann. Aber es ist eine schwierige Stelle, muss ich zugeben.
Ja, danke für Ihre Gedanken dazu. Ich würde so langsam zum Schluss kommen und da noch eine Frage anknüpfen an etwas, was Sie jetzt auch mehrfach gesagt haben, nämlich, dass die Tora auch für die umliegenden Völker eine Art Vorbildsfunktion, einen Vorbildscharakter haben sollte, dass diese eben sehen, so sieht ein gutes Leben unter der Herrschaft Gottes aus. Da vielleicht nachgefragt, welche konkreten Unterschiede bestanden denn zwischen der alttestamentlichen Form der Sklaverei und anderen Formen der Sklaverei in der antiken Welt? Inwiefern waren die biblischen Regelungen hier tatsächlich humaner?
Ja, also dafür muss man, also die beste Möglichkeit, die man natürlich hat, ist es zu vergleichen mit anderen Gesetzestexten. Und da haben wir vor allem aus Mesopotamien Gesetzestexte, die auch Sklaverei behandeln. Und sicher der bekannteste davon ist der sogenannte Codex Hammurabi. Von dem, denke ich, haben auch viele Leute schon etwas gehört, die sich jetzt sonst nicht so vertieft mit der Frage befassen. Das ist eine sehr schöne schwarze Stele. Ich glaube, die steht im Louvre in Paris, wenn ich das richtig im Kopf habe. Obendran auch mit dem Abbild, wo Marduk dem König Hammurabi, König von Babylon, die Insignien auch zur Rechtsprechung und zur Herrschaft übergibt. Der wird auf etwa 1800 vor Christus datiert, also noch vor Mosaisch sogar. Und dort haben wir durchgehend bei den Gesetzen, wo es um Körperrecht, Körperverletzung und Mord und so weiter geht, haben wir ein Klassensystem. Und zwar gibt es drei Arten von Menschen. Es gibt die Bürger, die freien Bürger. Es gibt die Palasthörigen, die eben Palastbedienstete sind, und es gibt die Sklaven. Und die werden immer unterschiedlich behandelt, und zwar nach der Logik, wer einen Bürger tötet. Dort hat man sogenanntes Talionsrecht, das heißt Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und wenn es um die niederen Schichten geht, geht es nur noch um Geld. Das sind die werden als in Kategorien von Geld betrachtet. Und auch, also Bußen sind dann höher, wenn man Höhergestellte schlecht behandelt als Tiefergestellte. Und bei Sklaven ist es am tiefsten. Dort ist man eigentlich fast in der Kategorie von Vieh, wo man einfach halt Bußen zahlen muss. Ja, man hat einem sozusagen den Ochsen zerstört heute, das Auto beschädigt, und dann muss man halt eine Buße bezahlen oder den Ersatz leisten. Und das haben wir in der Bibel kategorisch nicht. Wir haben keine Gesetze, wo es heißt, wenn ihr das einem freien Bürger antut, dann ist das und das, und wenn es einem nicht freien, dann ist es so und so, sondern wenn wir Aussagen dazu haben, das wäre, wo ist es? Also beispielsweise im 5. Mose 16, 18 bis 20 und ich glaube in 2. Mose 22, wenn ich es richtig im Kopf habe, was immer heißt, im Gericht soll man den Geringen nicht missachten, sondern auch dem zu seinem Recht verhelfen. Also es wird in der Rechtsprechung als Grundprinzip wird an zwei oder drei Orten in der Tora wird betont, dass es kein Ansehen der Person gibt im Gericht, sondern dass jeder Mensch als Mensch im Gericht steht und nicht als Vertreter einer bestimmten Klasse. Und das würde ich sagen, ist der Hauptunterschied, der ins Auge sticht, wenn man die Texte miteinander vergleicht. Und ich bin davon überzeugt, auch wenn es nie jetzt explizit gesagt wird, dass der Grund dafür die Gottebenbildlichkeit des Menschen ist. Und es gibt nicht den geringsten Grund zur Annahme, wenn man den Pentateuch liest, dass ein Sklave nicht als Ebenbild Gottes betrachtet wird. Und damit wird er eben nicht als Ware, als materieller Wert primär betrachtet. Er ist das natürlich auch im Sinne seiner Arbeitsleistung, also er ist ein Teil auch des Besitzes, das ist schon richtig, und er ist, also es hat halt etwas mit dem Vermögen zu tun, wie viele solche Arbeitskräfte man hat oder auch nicht hat und welche Arbeitsleistung die erbringen mögen, aber in seiner körperlichen Integrität und seinem Lebensrecht ist er, so wie ich das sehe, im Pentateuch den freien Bürgern gleichgestellt.
Ja, Herr Kirchhöher, jetzt haben wir viele spannende und auch herausfordernde Fragen uns gestellt. Ganz zum Schluss noch meine Rückfrage, meine Bitte an Sie. Können Sie denn ja all den Hörerinnen und Hörern oder denen, die sich das auf YouTube nachher ansehen, da vielleicht grundsätzlich noch ein paar Gedanken zu der Thematik weitergeben oder vielleicht auch manchmal mal zusammenfassen, was Sie in diesem Interview so gesagt haben, dass für die Einordnung von Sklaventexten in der Bibel für uns als Christen, als Nachfolger Jesu heute wichtig ist?
Ja, also ich denke jetzt abgesehen von dem, was ich versucht habe, auch zum Ausdruck zu bringen, dass man wirklich auch versteht, was ist ein Sklave und dass das nicht nur eine Frage des Individuums ist, sondern auch des ganzen Systems halt und auch mit sozialen Fragen und so weiter zu tun hat. Und auch das Zweite, dass wir wirklich eine Linie haben, die den Weg in die Freiheit zeigt, auch wenn er nicht sofort erreicht wird, ist für mich halt in diesem Thema ein ganz wichtiger Grundgedanke, dass Jesus selber ja sich als Sklave bezeichnet hat. Also er sagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Fast jeder neutestamentliche Brief beginnt mit Paulus, Knecht Gottes oder Knecht Jesu Christi oder eben auch Sklave ein Stück weit. Das heißt, gerade in einer gesamtbiblischen Betrachtung geht der Gedanke wie noch einen Schritt weiter, wo Gott nicht einfach nur Sklaverei ein Stück weit zulässt, halt im Rahmen dessen, was die Tora und so weiter schreibt, sondern dass er selber zum Sklaven wird, dass er seine Jünger die Füße wäscht und dass das von der Gesamtthematik damit auch kein Thema ist, wo Gott einfach aus seinem bequemen Sessel zuschaut, sondern die Sklaverei, die ist ein Teil des Sündenfluches auch und der Dramatik. Und Gott geht die Sache an, indem er selber in die Sklaverei sich hineingibt und sich auch dann so kreuzigen lässt. Und das führt dann bis zu, also Martin Luther beispielsweise hat in seiner bekannten Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen, hat er gesagt, der Christenmensch, also er hat zwei Sätze einander gegenübergestellt und gesagt, beides bedeutet die Freiheit eines Christenmenschen. Der erste ist, der Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Und der zweite, der Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Und da kommt eben auch die Freiheit und die Dienstbarkeit kommen zusammen, weil sie in Jesus Christus selber zusammengekommen sind und der Herr aller Herren Knechtsgestalt angenommen hat und sich zum Diener gemacht hat. Und ich denke, die Thematik sollte am Schluss nicht ohne diesen Horizont auch bedacht werden.
Ja, danke, Herr Kirchhöher. Sie haben uns da gute, wertvolle Einblicke und Hilfestellungen zur Einordnung dieser Texte heute gegeben. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für die Teilnahme an diesem Interview.
Ja, gerne. Danke fürs Gespräch.